NDR Info. Themen des Tages.
Thüringen hat einen neuen Ministerpräsidenten. Wie entwickelt sich die Lage in Syrien? Und wie geht es weiter mit den Werften FSG und Nobis Krug in Schleswig-Holstein nach dem Insolvenzantrag? Das sind einige unserer Themen des Tages an diesem Donnerstag. Heute ist der 12. Dezember 2024 und ich bin Marius Zegri. Schönen guten Tag. Seit Monaten ist um das Schicksal der Werften FSG in Flensburg und Nobis Krug in Rendsburg gerungen worden. Beide Betriebe gehören zur Tenor Holding des umstrittenen Investors Lars Windhorst. Immer wieder sind Mitarbeiter und Lieferanten nicht bezahlt worden. Zuletzt haben die Beschäftigten auf die Zahlung ihrer Novembergehälter und des Weihnachtsgeldes gewartet. Nun gibt es Bewegung. Für beide Werften ist heute Insolvenzantrag gestellt worden und die Mitarbeiter dort sind darüber erleichtert.
Im Endeffekt sind wir eigentlich alle, nach dem, was ich da so mitbekommen habe, erleichtert, dass er so wie das aussieht, raus ist.
Die letzten Jahre, ja, man sieht ja selbst und hat ja überall gehört, was hier passiert ist. Also es ist einfach runtergerockt worden. Und ja, also ich glaube, es wäre für alle best, wenn er weg ist und ein neuer Investor kann einsteigen. Und wir können wieder das machen, was wir können, Schiffe bauen.
Erleichtert sind wir. Ja, jetzt wissen wir zumindest, wohin es jetzt geht, ne? Wo wir jetzt stehen.
Naja, erleichtert ist man, wenn man weiß, was ist am Schluss, ne? Es läuft jetzt was anderes, ne? Und abwarten. Mehr kannst du nicht machen.
Also wenn er das Geld hätte, dann hätte er schon längst hier das Geld in den Betrieb reinstecken können, dass wir vernünftig hätten arbeiten können. In meinen Augen ist der Windhorst eigentlich nicht zurechnungsfähig.
Stimmen von FSG Nobis Krug Beschäftigten, die Tobias Gellert gesammelt hat. Aber wie geht's nun weiter? Ist der Insolvenzantrag für die beiden Werften das Ende oder ein erster Schritt in die bessere Zukunft? Darüber habe ich gesprochen mit Heiko Messerschmidt, dem Werftenexperten der IG Metall Küste, und gefragt, wie überfällig war der Insolvenzantrag für die beiden Werften Ihrer Ansicht nach?
Also offensichtlich war er überfällig und wir sind, ja, man muss schon fast sagen, froh, dass es jetzt zu diesem Insolvenzantrag kommt, weil jetzt die Chance ist, einen Neuanfang zu starten ohne Lars Windhorst und jetzt die Möglichkeit ist, nach neuen Investoren zu gucken, alles in sehr, sehr kurzer Zeit, um die Zukunft für die Standorte und für die 500 Beschäftigten zu gestalten.
Aber Lars Windhorst hat ja schon gesagt, dass er trotz Insolvenzantrag an den Werften festhalten will.
Das wird man jetzt sehen im Laufe des Insolvenzverfahrens. Für uns schwer vorstellbar, dass Lars Windhorst an den Werften festhält, weil alle, mit denen wir gesprochen haben, haben immer wieder gesagt, ja, wir wollen helfen, ja, wir könnten uns auch vorstellen, Aufträge dort zu platzieren, aber nur ohne Lars Windhorst.
Gäbe es denn überhaupt eine Möglichkeit, dem Eigentümer Windhorst den Zugriff auf seine beiden Werften zu entziehen?
Durch dieses Insolvenzverfahren ist es in gewissem Maße ihm ja schon entzogen. Das Sagen haben jetzt die vorläufigen Insolvenzverwalter. Und wie jetzt genau die wirtschaftliche Lage ist, das werden die beiden Herren jetzt ja sehr kurzfristig analysieren. Und dann wird man sehen, wie die wirtschaftliche Gemengelage ist. Aber da schon sehr lange viele Rechnungen nicht bezahlt worden sind, große Ausstände sind, Löhne nicht bezahlt worden sind, können wir uns schwer vorstellen, dass Lars Windhorst in der Lage ist, dort wieder wirtschaftlich tätig zu werden.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, viele Mitarbeiter warten teilweise noch auf Löhne, die Novembergehälter und das Weihnachtsgeld ist für viele immer noch offen. Was ändert sich denn jetzt für die Beschäftigten durch die Insolvenz? Kommt da endlich dann auch wieder Geld aufs Konto?
Das Entscheidende ist, dass jetzt sehr, sehr kurzfristig die Vorfinanzierung, so heißt das technisch, des Insolvenzgeldes gesichert wird. Also, dass die Kolleginnen und Kollegen ihr Geld, ihr Novembergeld bekommen und ihr Weihnachtsgeld. Das ist das, was in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche dann passieren soll. So haben das die Insolvenzverwalter heute auf den Mitarbeiterversammlungen angekündigt. Und das nächste Wichtige ist dann, dass Geld aufgebracht wird für den laufenden Betrieb, dass diese Werften arbeiten können. Und dann müssen wir alle uns darum kümmern, dass möglichst schnell Aufträge, Arbeit an die Standorte kommen.
Die Landesregierung von Schleswig-Holstein und Bundeswirtschaftsminister Habeck haben ja angekündigt, sie wollen gerne unterstützen. Was muss denn Ihrer Ansicht nach jetzt von Seite des Staates, von Seite des Landes passieren?
Also wir denken, es muss ein Gesamtrettungspaket gebaut werden. Wir müssen langfristig neue Investoren finden. Wir brauchen eine Brücke dorthin zu den neuen Investoren. Und das Entscheidende für diese Standorte sind die Mitarbeiter. Das ist das Know-how dieser Standorte. Und nur mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind die Standorte verkaufbar. Deswegen ist es so wichtig, jetzt auch die Kolleginnen und Kollegen dort zu halten. Insgesamt aber braucht es ein Paket von Aufträgen möglicherweise, aus der Marine für den Konverter-Plattformbau von neuen Investoren. Und alle, die jetzt gute Ideen haben, sind aufgerufen, die jetzt sehr schnell den Insolvenzverwaltern, uns und der Landesregierung mitzuteilen.
Naja, bei der ganzen Werftenbranche geht es ja generell jetzt nicht so gut. Wo sollen denn jetzt auf einmal all die Aufträge herkommen?
Also wir sind der Meinung, wir brauchen die Werften. Wir haben in Deutschland ein strategisches Interesse an den Werften. Wir brauchen sie für den Ausbau der Energieversorgung. Konverterplattformbau ist das Stichwort. Wir brauchen sie für die Sicherheit und für den Handel. Und es sind Aufträge in der Pipeline ja auch aus dem Marinebereich, die vom Bundeshaushalt entschieden werden sollen. Also es ist Arbeit da für die Werften und wir brauchen die Standorte ganz dringend.
Aber als es zum Beispiel darum ging, im Oktober, da wurde diskutiert, ob sich das Land nicht in irgendeiner Form an den Werften beteiligen könnte, an FSG und Nobis Krug. Und da hat Wirtschaftsminister Matzen aus Schleswig-Holstein gesagt, nö, sehe ich gerade nicht. So als in Niedersachsen die Meyer-Werft in Schieflage geraten ist, sind Bund und Land mit viel Geld eingesprungen. Also warum scheint das bei FSG Nobis Krug nicht zu funktionieren?
Also ich habe Herrn Matzen so verstanden, dass er das in der damaligen Situation gesagt hat. Jetzt sind wir in einer neuen Situation, in der Insolvenzsituation. Da muss man sicherlich alles neu bewerten. Und wie gesagt, es wird sicherlich ein Gesamtrettungspaket geben müssen. Und auch dort wird es ohne Staat nicht funktionieren. Über Absicherungen, über Bürgschaften, das sind Sachen, die auf jeden Fall notwendig sind. Ob weitere Schritte darüber hinaus notwendig sind, das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen.
Sagt Heiko Messerschmidt, der Werft. Experte der IG Metall Küste hier in den Themen des Tages auf NDR Info. Schauen wir nach Erfurt. Dort hat heute das zweite Regierungsbündnis unter Beteiligung des BSW seine Arbeit aufgenommen. Gestern hatte ja die Wagenknecht-Partei und die SPD in Brandenburg ihre Koalition perfekt gemacht. Heute nun wollten CDU, SPD und BSW in Thüringen nachziehen. Allerdings, im Erfurter Landtag hat die neue Bromberg-Koalition keine Mehrheit, sondern nur exakt die Hälfte der Stimmen. Darum ist auch mit Spannung drauf geschaut worden, wie viele Anläufe CDU-Mann Mario Vogt brauchen würde bei seiner Wahl zum Ministerpräsidenten. Welche Rolle wird dabei die AfD spielen und welche die Linke? Wird es Probleme oder Verwerfungen geben, wie bei der konstituierenden Sitzung vor einigen Wochen? Gab es nicht. Schon nach dem ersten Wahlgang war Vogt neuer Regierungschef und mehr dazu jetzt aus Erfurt von Wolfgang Henschel.
Auf dem Wahlvorschlag entfallen Ja-Stimmen 51, Nein-Stimmen 33. Enthaltung 4. Damit hat der Wahlvorschlag die erforderliche Mehrheit erreicht.
Mario Vogt bezeichnete den Regierungswechsel als Tag des Aufbruchs. Es gehe darum, nach vorn zu blicken und dafür zu sorgen, dass das Land wieder mit großer Zuversicht in die Zukunft gehen könne.
Ich glaube, es ist ein ermutigendes Signal heute, vor allen Dingen auch ein Geist des Miteinanders, ein politisches Kapital, was wir jetzt nutzen müssen, um die Alltagssorgen und die Probleme der Thüringerinnen und Thüringer anzugehen. Das will ich auch machen. Heute ist es auch in der Vorweihnachtszeit ein gutes Zeichen, dass Thüringen nicht eine politische Problembeschreibung, sondern auf dem Weg ist, eine eigene Marke zu sein, die Deutschland auch beeindrucken kann.
Als zentrale Themen seiner Regierung bezeichnete Vogt unter anderem die Bildungs-, die Migrations- und die Wirtschaftspolitik. Mit dem 47-jährigen Politikwissenschaftler stellt die Thüringer CDU nach 10 Jahren Opposition erstmals wieder einen Ministerpräsidenten. Vogt löst Bodo Ramelow von der Linken ab, der zuletzt eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung führte. Ramelow selbst bekannte, dass er zu den Vogt-Wählern im Landtag gehörte. Innerhalb der Linken sei vor der Wahl klar gewesen:
Wir werden mit Ja-Stimmen im ersten Wahlgang, damit wir das Feld nicht der AfD für giftige Kommentare und Verleumdungen und all diese Intrigen überlassen, die AfD typisch in Thüringen ja mehrfach großen Schaden angerichtet haben.
AfD-Fraktionschef Björn Höcke warf der CDU dagegen vor, einen Linksdrift vollendet zu haben. Die Union habe jetzt mit SPD und BSW zwei linke Koalitionspartner und mit der Linken einen Konsultationspartner, so Höcke.
Man darf konstatieren, dass Mario Vogt mehr linke Partner hat als die CDU konservative Werte.
BSW-Landeschefin Katja Wolf sprach dagegen von einem erfreulichen Wahlergebnis.
Es ist natürlich auch eine ganz große Erleichterung zu spüren, dass dieser Landtag demokratisch verfasst ist, dass wir uns eben nicht von der AfD im Nasenring durch die Manege zerren lassen.
SPD-Landeschef Georg Mayer wies darauf hin, dass die Suche mit der Linken nach gemeinsamen Mehrheiten keine Tolerierung durch die Linke bedeutet, sondern eine Art Gesprächsformat darstellt.
Das wird auch Situationen Situationen geben, wo es keine Einigung gibt. Dann ist das halt so. Da muss man immer wieder einen neuen Anlauf nehmen.
Für die Zukunft ergeben sich aus der Wahl allerdings auch Fragen. Wie hält es die CDU mit ihrem Beschluss, nicht mit der Linken zusammenzuarbeiten? Hier müsse die Union möglicherweise über einen neuen Ansatz nachdenken, so André Brodos, Politikwissenschaftler der Uni Erfurt.
Wenigstens auf der Landesebene ist es mehr als überfällig davon abzusehen. Mario Vogt hat heute in seiner Antrittsrede ja noch mal darauf hingewiesen, dass er der erste Ministerpräsident ist in Thüringen, der den Großteil seines Lebens in einem wiedervereinigten Deutschland verbracht hat. Und dieser Unvereinbarkeitsbeschluss ist eindeutig einer von einer Zeit davor.
Soweit Informationen aus Erfurt.
NDR Info. Die Meinung.
Die neue Landesregierung in Thüringen steht. CDU-Mann Mario Vogt ist neuer Ministerpräsidentin. Und jetzt, so hofft es Regina Lang in ihrem Kommentar, kann sich das Bündnis aus Christdemokraten, SPD und Wagenknecht-Partei auf die Probleme des Landes konzentrieren und dabei sogar auf Unterstützung hoffen.
Das ist ein guter Start. Vor allem, weil die mindestens 7 Stimmen der Opposition im ersten Wahlgang eine Mehrheit schafften und so einen stabilen Start für die neue Regierung ermöglichten. Mögliche taktische Winkelzüge der AfD wurden so ausgebremst. Vogt führt die erste Koalition zwischen CDU, BSW und SPD in Deutschland. Bei Entscheidungen ist er auf die Stimmen der bisherigen Regierungspartei Die Linke angewiesen. Denn wechselnde Mehrheiten, also auch mit der AfD, schließt der Koalitionsvertrag kategorisch aus. Es ist eine geheime Wahl, doch die Vermutung liegt sehr nahe, dass diese mindestens 7 Stimmen aus der Linken kommen. Bis in die Nacht haben CDU und Linke über eine Form der Zusammenarbeit verhandelt. Vogt nennt es einen Geist des Miteinanders. Die Linke spricht von Vertrauensvorschuss. Wie tragfähig diese Vereinbarung ist, ob sie über die gesamte Legislaturperiode hält, wird sich zeigen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das mühselige Durchhalten und die teuflischen Details haben schon so manchen Zauber kaputt gemacht. Wichtig ist, ein Anfang ist gemacht. Für die Thüringerinnen und Thüringer, die berechtigt eine Lösung der drängenden langwierigen Probleme im Land erwarten, ist das eine gute Nachricht. Bildung, Gesundheit, Migration, wirtschaftliche und damit soziale Stabilität. All diese Themen hat Vogt als Kernaufgaben benannt. Aufgaben, die im Bundesland zu lösen sind. Diese Aussage ist ein Richtungsweiser. Denn vor der Regierungsbildung würde viel diskutiert und gerungen über Friedenspolitik, aber die wird eben nicht in Thüringen entschieden. Viele neue Gesichter sitzen in der neuen Koalition. Einige davon haben bisher wenig Erfahrung in der Landespolitik. Das ist ein Risiko. Es ist aber auch eine Chance, dass das Regierungsbündnis eine neue politische Kultur etablieren kann. BSW-Chefin Katja Wolf hat sich in den vergangenen Wochen als pragmatisch und durchsetzungsstark gezeigt. Sie, die frühere Linken-Politikerin, wird sicher eine wichtige Rolle einnehmen. Unter anderem dann, wenn es darum geht, den Dialog zwischen dem Regierungsbündnis und der Linken zu orchestrieren. Die Abstimmung über den Landeshaushalt wird die erste Hürde sein. Von Vorteil ist, dass die Thüringer Regierung vor der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs steht. Störfeuer aus dem Berliner Wahlkampf können erstmals ins Leere laufen.
Die Meinung war das von Regina Lang aus Erfurt. Gehen wir nach Berlin. Der Ukraine-Krieg und die Entwicklung nach dem Sturz von Machthaber Assad in Syrien, das sind zwei Themen, die aktuell die Außenpolitiker in aller Welt beschäftigen. Die deutsche Außenamtschefin Annalena Baerbock hat sich heute in der Hauptstadt mit ihren Kollegen aus 6 Ländern und der neuen EU-Außenbeauftragten Kallas getroffen. Die Beratungen seien ein starkes Signal der Einheit für den Schutz unseres Friedens in Europa, sagte Baerbock vor Beginn der Gespräche. Aus Berlin dazu Dagmar Pepping.
Es seien stürmische Zeiten. Die Telefone stünden nicht still. Ein Krisentreffen jage das nächste, sagte Annalena Baerbock vor Beginn der Gespräche in der Villa Borsig, dem Gästehaus des Auswärtigen Amtes im Norden Berlins. Einen Nachmittag nehmen sich die Chefdiplomaten von Deutschland, Frankreich, Polen, Großbritannien, Spanien und Italien Zeit, um vertraulich über Wege zum Frieden in der Ukraine zu sprechen. Gemeinsam mit der neuen EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas und dem ukrainischen Außenminister Sibija, der ebenfalls angereist war. Einen Frieden über die Köpfe der Ukrainer werde es ebenso wenig geben wie einen Frieden über die Köpfe der Europäer, betonte Gastgeberin Baerbock zum Auftakt. Ein dezent diplomatischer Hinweis in Richtung Washington, wo am 20. Januar Donald Trump erneut als Präsident der USA vereidigt wird.
Hier in diesem Kreis sind wir uns einig. Die Ukraine braucht harte Sicherheitsgarantien. Wir als Europäerinnen und Europäer brauchen harte Sicherheitsgarantien, die keine Brüche zeigen.
Kaja Kallas, die neue Außenbeauftragte der Europäischen Union, unterstrich, es müsse noch mehr für die Unterstützung der Ukraine getan werden, auch auf dem Schlachtfeld.
Of course we have to do more to strengthen Ukraine on the battlefield. The stronger they are on the battlefield, the stronger they are behind negotiation table.
Je stärker die Ukraine auf dem Schlachtfeld sei, desto stärker werde sie am Verhandlungstisch sein, betonte die ehemalige Ministerpräsidentin Estlands. Es liege an der Ukraine zu entscheiden, wann sie zu solchen Verhandlungen bereit sei, so Kallas. Angesprochen auf Vermittlungsbemühungen des ungarischen Regierungschefs Orbán, reagierte die EU-Außenbeauftragte eher kühl. Orbán hatte gestern in einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin eine Waffenruhe über Weihnachten vorgeschlagen und dafür Lob aus dem Kreml erhalten. Russland könne den Krieg sofort beenden, indem es aufhöre, die Ukraine zu beschießen. Dafür gäbe es aber keine Anzeichen, so Kallas. Zweites wichtiges Thema beim diplomatischen Spitzentreffen in Berlin: Syrien. Nach dem Sturz von Machthaber Assad habe es zuerst ein großes Aufatmen gegeben, sagte Außenministerin Annalena Baerbock.
Aber dass aus diesem ersten großen Aufatmen dann auch wirklich ein langer Atem, ein Freiheitsatem wird, dafür braucht es viele, viele große Schritte.
Und auf diesem Weg legen noch viele Steine, so Baerbock.
Soweit Informationen aus unserem Hauptstadtstudio von Dagmar Pepping. Und schon mitgehört hat Michael Gahler. Er sitzt für die CDU im EU-Parlament und ist der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion. Außenministerin Baerbock hat einen 8-Punkte-Plan für den Umgang mit Syrien vorgestellt. Unter anderem sieht er einen friedlichen Machtwechsel vor, einer Autonomie des Landes und einer Aufarbeitung der Verbrechen des Assad-Regimes. Herr Gahler, für wie realistisch halten Sie das?
Also wenn ich mir einerseits diesen Plan anschaue, aber auf der anderen Seite auch die Ankündigungen von Ahmed Ashara, das ist ja der richtige Name von dem Abu Mohammed al-Jolani, dann glaube ich, wenn alle Beteiligten sich da konstruktiv einbringen, dass das durchaus was werden kann. Das Land ist wirklich ermüdet und die Menschen wollen keinen Krieg und keinen Konflikt mehr. Und ich habe auch den Eindruck, dass sie jetzt in der großen Mehrheit auch keine unmittelbare Revanche nehmen wollen an den Vertretern des alten Regimes.
Nun ist Außenministerin Baerbock ja eher so ein bisschen zurückhaltend, was das angeht. Also sie sagt, was man machen könnte. Verteidigungsminister Pistorius sagt, da müssen wir jetzt ganz schnell handeln. Da müssen wir mal sehen, dass wir eventuell auch Russland als Regionalmacht verdrängen. Also eine schnelle Partnerschaft. Was würden Sie vorschlagen? Eher Eile mit Weile oder jetzt die Gunst der Stunde nutzen?
Also ich würde sagen, wir sollten die Gunst der Stunde nutzen von unserer Seite, zum Beispiel auch von der europäischen Seite. Das sollten wir einheitlich auftreten, dass wir da keinen vielstimmigen Chor haben. Wir könnten einen Sonderbeauftragten nennen. Wir haben ja unseren EU-Botschafter, der saß bisher in Beirut, der Michael Ohnmacht. Vielleicht könnte der auch dazu mit ernannt werden und die Kontakte vor Ort als erster aufnehmen. Und dann haben wir Angebote zu machen, ja, in Bezug auf humanitäre Hilfe im ersten Schritt und dann Wiederaufbau. Und ich glaube, die Syrer werden von sich aus selbst in Erinnerung an die russischen Grausamkeiten, die durch die Luftwaffe dort überall verübt worden sind, von sich aus selber keine Lust haben, Russland wieder da in irgendeiner Form einzuladen. Das ist, glaube ich, da Mehrheitsmeinung.
Aber auf der anderen Seite ist der Machtwechsel in Syrien ja zu einem Zeitpunkt passiert, wo Europa und die USA jetzt nicht so unbedingt auf der Höhe sind. In Deutschland und Frankreich, den beiden größten EU-Mitgliedern, da gibt es aktuell keine voll funktionsfähige Regierung. Die neue Außenbeauftragte der EU ist nicht mal 2 Wochen im Amt und in den USA steht ein Machtwechsel bevor. Welche Auswirkungen wird all das auf das zukünftige Verhältnis mit Syrien haben, beziehungsweise kann der Westen da überhaupt tatsächlich jetzt was reißen?
Wir können was anbieten und wir sollten mit den anderen Beteiligten auch in den engen Dialog treten. Ich würde zum Beispiel der Türkei raten, dass sie aufhört, die Kurden dort zu bekämpfen, denn das, was die dort im Nordosten des Landes auch, die nennen das ja Nordostsyrien und eben nicht Syrisch-Kurdistan, die haben da eine funktionierende Verwaltung aufgebaut und die sind nicht die Feinde der Türkei, die wollen sich endlich als richtige, gleichberechtigte Bürger bezeichnen können in Syrien, was sie bisher nicht waren. Die wollen in Syrien mitmachen. Und Israel rate ich, dass sie die zusätzliche Besetzungen aufgeben. Ich glaube, sie sind gut positioniert auf dem Golan bereits und die UNO-Zone, die Pufferzone, die sollten sie jetzt aus meiner Sicht auch als eine Geste des guten Willens räumen. Sie haben ja den größten Teil der syrischen Armee inzwischen vorgestern zerstört. Das kann ich durchaus verstehen, dass man da dass man da prophylaktisch vorgeht. Aber jetzt sollte man auch seitens Israels keinen Anlass schaffen, dass sich innerhalb Syriens so eine anti-israelische Stimmung entwickelt, weil sie eben in dieser neutralen Pufferzone der UN einmarschiert sind. Da ist es gut, dass da schon UN-Truppen sind und dort auch beobachten, was passiert.
Nun kommt heute aus Damaskus die Meldung, dass die neue Regierung die Verfassung außer Kraft gesetzt hat und das Parlament entmachtet. Wie viel Sorgen macht Ihnen das?
Ja Gott, das war ja eine Verfassung der Baath-Partei, das war das alte Regime und dieses Parlament ist nicht frei gewählt. Von daher passt das eigentlich dazu, dass man anfängt neu zu justieren und ich hoffe, dass das in einem breiten Dialog aller Beteiligten, also Mehrheit und Minderheit passiert. Wir müssen ja uns klar machen, bisher ist ja die Mehrheit unterdrückt worden, die Sunniten, die 80% und es waren die 10% Alawiten und einige der Christen, die jetzt Angst haben, die haben sie vielleicht deswegen, weil sie zu nah am Regime gewesen sind, aber nicht, weil sie Christen sind. Ich glaube, ich habe den Eindruck, die Christen können da bisher auch ihre Weihnachtsvorbereitungen fortsetzen. Es war sogar in Provinz Aleppo geplant, da einen christlichen Gouverneur einzusetzen. Ich habe jetzt die allerletzten Meldungen nicht mehr gehört. Also ich glaube, seitens der neuen Machthaber ist da durchaus, werden Signale gesetzt, auch Zusammenarbeit mit der UNO, dass man die Stellen rausfindet, wo das Giftgas gelagert war. Also da ist viel Potenzial in eine richtige Richtung zu entwickeln.
Sagt Michael Gahler von der CDU, er ist der außenpolitische Sprecher der konservativen EVP im EU-Parlament hier in den Themen des Tages. Lange war nicht klar, ob sich die Ministerpräsidenten und Präsidenten der Länder bei ihrem Treffen heute in Berlin auch mit der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland beschäftigen würden. Das haben sie getan und zwei Dinge entschieden. Zum einen soll der Rundfunkbeitrag in den kommenden Jahren nicht steigen und zum anderen soll die Finanzierung von ARD und ZDF und Deutschlandradio ab 2027 neu geregelt werden. Über diese Entscheidung habe ich gesprochen mit Mandy Mülling aus der Redaktion des NDR Medienmagazins ZAP. Die KEF, die unabhängige Kommission, die auf die Finanzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schaut, die hat eine Erhöhung um 58 Cent für das kommende, ab dem kommenden Jahr vorgeschlagen, des Rundfunkbeitrags. Setzen sich die Länder mit ihrer Entscheidung darüber hinweg?
Absolut. Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert wird, dafür gibt es ein klar verfassungsrechtlich festgelegtes Verfahren. Danach können die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten eigentlich nur in ganz außergewöhnlichen Fällen von der KEF-Empfehlung abweichen. Solche Gründe hat die Politik aber nicht benannt, nur darauf verwiesen, dass der Bevölkerung eine Erhöhung nicht zu vermitteln sei. Diese Nichterhöhung ist ein klarer Bruch des Verfahrens, sagen Juristen.
Und was bedeutet das jetzt für die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland?
Dass ihnen Geld fehlt. Die Länder wollen, dass die Sender in den nächsten beiden Jahren ihre Rücklagen verwenden. Der Rundfunkrat des NDR beispielsweise hat kürzlich den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr genehmigt. Dabei hat man mit dem jetzigen Rundfunkbeitrag in Höhe von 18,36 Euro gerechnet. In anderen Anstalten rechnet man bereits mit dem erhöhten Beitrag, also 18,94 Euro. Die müssen dann wohl nochmal neu rechnen, denn alle müssen jetzt zunächst mit ihren Rücklagen arbeiten, die aber ganz unterschiedlich ausfallen dürften.
ARD und ZDF haben ja Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil die Länder die von der KEF vorgeschlagene Erhöhung bislang nicht umgesetzt haben. Was wird denn jetzt aus diesem Verfahren nach der Entscheidung der Ministerpräsidenten?
Ich gehe davon aus, dass ARD und ZDF die Klage aufrechterhalten. Die Verfassungsbeschwerde wegen Nichterhöhung des Rundfunkbeitrags oder Nichthandelns der Politiker und das heute beschlossene Finanzierungsmodell haben wirklich nichts miteinander zu tun. Und an der Tatsache, dass die KEF-Empfehlung von der Politik nicht umgesetzt wurde, hat sich ja nichts geändert.
Okay, also die kommenden beiden Jahre wollen die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags und ab 2027 dann soll die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen neu geregelt werden. Welche Vorschläge gibt's da? Was ist da genau geplant?
Das Prinzip soll weg von der Zustimmung hin zum Widerspruchsverfahren. Also zunächst mal gleich bleiben sollen die ersten beiden Verfahrensschritte. Die Anstalten ARD, ZDF, Deutschlandradio melden ja ihren Bedarf für eine Beitragsperiode, also für 4 Jahre an. Die KEF rechnet das dann durch, zieht in der Regel noch ordentlich was ab und empfiehlt dann den Rundfunkbeitrag. Einer Erhöhung müssen dann bisher noch alle 16 Landesparlamente einstimmig zustimmen. Das wird zunehmend komplizierter, deshalb will man jetzt diesen Punkt ändern, von aktiver Zustimmung zu aktivem Widerspruch, und zwar gestaffeltem Widerspruch. Das heißt, je höher die von der KEF vorgeschlagene Beitragserhöhung ausfällt, desto weniger Länder müssen widersprechen. Heißt auch, ein Land kann eine vergleichsweise niedrige Erhöhung nicht mehr allein blockieren. Die haben sich dann so Korridore erdacht. Liegt die Empfehlung zwischen 0% und 2%, müssen drei Länder widersprechen. Liegt die empfohlene Erhöhung zwischen 3,5% und 5%, muss ein Land widersprechen. Bei der aktuellen KEF-Empfehlung von 58 Cent ist das eine Steigerung von 3,2% für die gesamte Beitragsperiode. Nach dem neuen Modell hätten also zwei Länder widersprechen müssen, wenn sie die Erhöhung vorläufig hätten blockieren wollen.
Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder haben sich über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verständigt. Das waren Informationen und Einschätzungen von Mandy Mölling aus der Redaktion des NDR Medienmagazins ZAPP. Und das waren auch die Themen des Tages an diesem Donnerstag. Gibt's übrigens auch zum Nachhören als Podcast in der ARD Audiothek und auf unserer Website ndr.de.